Das Thema unserer heutigen Sendung ist Dekolonialität und wir wollen damit an die Sendung von Mai 2021 anknüpfen.
Ja, die Dekolonialität ist in den letzten Jahren in der breiten Öffentlichkeit und auch in der deutschen Politik angekommen. Überall finden Aktionen und Kongresse statt und das deutsche Außenministerium tritt dabei genauso als Veranstalter auf wie Städte und Gemeinden und zivilgesellschaftliche Organisationen. Wissenschaftler und Künstler melden sich zu Wort und die Presse veröffentlicht regelmäßig Artikel und Sonderhefte zur deutschen Kolonialgeschichte, unter anderem der Spiegel und die Zeit. Trotzdem ist das alles noch sehr verstreut. An den Universitäten ist das Thema oft unterfinanziert und obwohl es durch die ganze Gesellschaft geht, geht es noch nicht durch alle Disziplinen. Paulino Miguel hat letztes Jahr in der Sendung gesagt, das Problem seien nicht die Menschen, sondern die Strukturen. Deshalb wollen wir uns heute noch einmal eingehender mit den Strukturen in der Wissenschaft und Bildung beschäftigen und mit Menschen, die versuchen, diese Strukturen zu verändern. Dazu haben wir verschiedene Stimmen gesammelt, die wir zur Diskussion stellen möchten. Ganz im Sinne Walter Mignolos. Der argentinische Anthropologe gilt bis heute als eine der wichtigsten Stimmen des dekolonialen Diskurses. In unserer letzten Sendung haben wir ihn gehört mit dem Satz: Bildung sei keine Institution, sondern Konversation, also ein Gespräch. Und in diesem Gespräch würden alle wichtigen Fragen besprochen, die die Gemeinschaft betreffen. Deshalb fragen wir vier Menschen, was sie unter Dekolonialität verstehen und wie sie das in ihrer Forschung und Lehre umsetzen. Und wir laden alle unsere ZuhörerInnen ein, in der kommenden Stunde an diesem Gespräch teilzunehmen. Dekolonialität heißt für mich auch die Abwendung von meinem, unserem Exotismus, hat Sabine Bröck mir gesagt. Die deutsche Literaturwissenschaftlerin ist emeritierte Professorin für Amerika-Studien an der Universität Bremen und eine der führenden europäischen Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet der dekolonialen Afroamerikanistik, Black Diaspora und Whiteness Studies. Sabine Bröck gilt als Impulsgeberin der afroamerikanischen Literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschung. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Überschneidungen von Rasse, Klasse, Gesellschaft und Sexualität in der Geschichte der transatlantischen Moderne. Ihre vielfach publizierte Forschung kritisiert die Kolonialität und Anti-Blackness als der transatlantischen Moderne, als soziale Formation und Kultur der Versklavung. Dabei nimmt sie auch immer wieder die zugrunde liegenden Strukturen ins Visier. Im Anschluss an ihren Vortrag »Say No to Corporate Universities« für eine dekoloniale Praxis der Humanities am Center for Teaching and Learning der Universität Wien sagte sie im Jahr 2011:
Ich habe das jetzt im Laufe der Arbeit erst festgestellt, dass es ein bisschen eine Kontroverse darüber gibt, was dieser Begriff genau zu bedeuten hat. Bei Wikipedia ist die Corporate University eine Universität, die tatsächlich in privater Eignung einer Firma ist und firmenkonzentrierte Ausbildung bietet. Mhm. Das meine ich nicht. Also ich meine das sozusagen eher im metaphorischen Sinne als eine Entwicklung, die im Rahmen halt jetzt neoliberaler Globalisierung im größeren Maßstab auch den öffentlichen Sektor von Higher Education erreicht, in denen Universitäten beginnen, sich selbst und ihre Arbeit praktisch nach Marktgesichtspunkten zu strukturieren, zu verwalten, zu selektieren und auch zu positionieren in so einem internationalen Konkurrenzkampf. Und die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass das, was Derrida sozusagen die unbedingte Universität genannt hat, also eine Universität, die nicht, die bewusst finanziert wird von einer Gesellschaft, um einen Freiraum zu leisten, in dem sich kritisches Denken entfalten kann oder auch neue Grundlagenforschung, das betrifft ja auch nicht nur die Humanities, die vielleicht in dem noch nicht profitablen Bereich ist oder überhaupt nie profitabel werden wird, also zum Beispiel kritische ökologische Forschung, jetzt nur mal, um ein anderes Beispiel zu sagen, so quer zu diesen Vermarktungs- und Vermachtungsansprüchen steht, dass sie nicht mehr finanziert werden kann. Und von daher dann also langsam, aber unaufhaltsam aus dem, was öffentliche Universität ist, rausgedrängt wird.
Das heißt, es besteht die Gefahr für Universitäten, die nicht marktorientiert sind.
Ja, ich glaube nicht, dass es sich sozusagen zwischen einzelnen Universitäten die Scheidelinie ergeben wird, sondern ich glaube, es wird jede einzelne größere öffentliche Institution in den nächsten Jahren heftige Auseinandersetzungen darum führen müssen, in welche Richtung wollen sie gehen und welche Freiräume können sie verteidigen. Und welche Förderungspolitik machen sie, welche Kompromisse schließen sie, und wie können sie sozusagen angesichts einerseits des öffentlichen Drucks, der eben also die Förderung immer weiter senken wird, und andererseits des Konzentrationsprozesses auf die Exzellenzuniversitäten, wo das Geld halt für bestimmte Arten von Forschungsprojekten geballt wird, und angesichts auch dieses Drucks, so international die Universitäten zu positionieren, wie viel Freiraum können sie halten?
Dekolonialität könne man nicht lehren, hat Walter Mignolo einmal gesagt. Dekolonialität sei überall. Sabine Bröck hat deshalb immer wieder gefordert, die europäischen Wissenschaften im Hinblick auf koloniale Dispositive einer historisch-politischen Analyse zu unterziehen. Welche Relevanz das für die Dekolonialisierung der Universitäten hat, erklärte sie so. Und das war ebenfalls 2011.
Das hat sehr viel mit einem doch emphatischen Begriff von kritischem Wissen zu tun, wenn man das vielleicht mal so in Anschlag bringen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich jetzt meinetwegen eine Serie von Seminaren mache über die europäische Beteiligung an der Sklaverei als Beispiel und über ein weißes Herrenbewusstsein, was sich also für mich als kulturelle Konstante zum Beispiel in dem Prozess von Versklavung und Kolonialismus herausgebildet hat, da Studierende erreiche, sich über solche Fragen Gedanken zu machen, dann werden sie, das ist also meine emphatische Hoffnung wenigstens, sensibilisiert, zum Beispiel für alltäglichen Rassismus. Und indem sie sensibilisiert werden für alltäglichen Rassismus, würde ich hoffen, dass sie sich dann zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie können sie vermeiden, dass aus einer wissenschaftlichen Landschaft bestimmte Meinungen abgedrängt werden oder also bestimmte also dass es ihnen auffällt, zum Beispiel, warum gibt es halt irgendwie so und so viele Migrantenkinder oder zum Beispiel also afrodeutsche Kinder in Kindergärten, aber so wenige an den Universitäten. Also das also Bob Marley-lich, if you don't know where you're coming from, you don't know where you're going. Also ich denke, da bin ich, glaube ich, noch so ganz emphatisch, also mit so einem Geschichtsbegriff auch beschäftigt.
Dabei gilt es, die Bewertung, die durch die Hierarchien abgebildet wird, und die epistemische Aneignung zu vermeiden. Deshalb geriet sogar Sabine Bröck 2005 ins Kreuzfeuer der Kritik. Wie endemisch diese Prozesse der epistemologischen Aneignung für weiße Wissenschaftler sind, schreibt Sabine Bröck in einem Artikel von 2020, musste ich selbst durch die scharfe Kritik afrodeutscher Wissenschaftler und Aktivisten erfahren, die unsere Arbeit in Bremen, in Inputs und in CAAR, Collegium for African American Research, zu Recht kritisierten. Sie beanstandeten massiv, dass wir unsere Forschungsgruppe, die sich aus weißen Doktoranden und Postdocs zusammensetzte, unrechtmäßig als Black Studies bezeichneten und die Karrieren weißer Akademiker in der Forschung über die schwarze Diaspora förderten, anstatt durch die strategische Einstellung und Förderung schwarzer Menschen im akademischen Betrieb auf einen anti-weißen Wandel zu drängen. Die Gruppe wurde aufgelöst. Bis heute, so Sabine Bröck weiter, gibt es an keiner deutschen Universität einen einzigen Studiengang oder eine Abteilung für Black Studies. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels, also das war 2020, hat die Berliner Organisation EOTO eine Kampagne für massive Veränderungen im deutschen Hochschulsystem gestartet, die substanzielle strukturelle Eingriffe in die Agenden der Universitäten und die Implementierung von Black Studies und schwarzem Wissen fordert, mit Schwerpunkt auf antirassistischer Lehre, Forschung und Finanzierungspraxis. Es geht also um ein strukturelles Problem, nämlich die Organisation eines Wissenssystems, das als Machtinstrument wahrgenommen wird, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Ein zentraler Punkt ist, dass dieses Wissenschaftssystem häufig als universal und damit wertneutral propagiert wurde und wird. Das wirft die Frage auf, wie sich WissenschaftlerInnen im Verhältnis zur Dekolonialisierung positionieren. Wie kann ein tatsächlich universales Wissenschafts- und Bildungssystem aussehen? Welche Form kann dieses Gespräch, wie Walter Mignolo es nennt, annehmen? Die Kanadierin Kat Sark, Professorin für Fashion Studies an der University of Southern Denmark, SDU, ist spezialisiert auf Kulturanalyse, Kulturgeschichte, Medien, Gender Studies, Nachhaltigkeit und Dekolonialität. Sie ist die Gründerin des Canadian Fashion Scholars Network, Mitbegründerin der Urban Chic Buchreihe und Mitautorin von 3 Bänden in dieser Reihe, nämlich Berlin, Montreal und dem in Kürze erscheinenden Copenhagen Chic, A Locational History of Copenhagen Fashion. Sie ist Gastgeberin des Chic Podcast, der sich mit Mode, Design, Kultur, Nachhaltigkeit, Dekolonialität, Medien und Technologie beschäftigt. Ich habe sie gefragt, was sie unter Dekolonialität versteht und wie sie sich in diesem Umfeld positioniert.
Dear Daniela, thank you kindly for inviting me to have this conversation on decoloniality with you. I'm currently teaching fashion studies at the University of Southern Denmark, SDU, but I'm originally from Canada, where I graduated at the time when the Truth and Reconciliation Reports, the TRC as they are known, were published around 2015, and the Canadian academic environment began to change, which really influenced my teaching, my research, my activism, and allowed me to develop a pedagogical methodology based on intersectional feminism, decoloniality, and social justice. I describe it in more detail in the forthcoming volume called Social Justice Pedagogies, which will be released by the University of Toronto Press next year. My research and teaching were focused on the need to decolonize culture, media, and technology. I understand decoloniality not just from a theoretical perspective, but also from personal, political, and lived perspectives. I believe it is a way of understanding the deep interconnectedness of nature and culture and how we use our creative capacities for either self-enrichment or community support. When I moved to Denmark in 2019, no one was really talking about decoloniality yet, and my university had just adopted the United Nations Social Development Goals, the SDGs, to encourage research around sustainability. But very little work was being done on bridging decoloniality and sustainability, which became my area of expertise. Gradually, more fashion scholars understand the need to incorporate human rights and ethics into the sustainability conversation, but the bigger picture of how colonial capital extraction and exploitation are interconnected has not fully trickled down into common knowledge yet. So that's what I work on in collaboration with my students and colleagues in Denmark and beyond to create greater awareness beyond the confines of academic spaces by building different media and tech platforms and by connecting different researchers and practitioners and hopefully gradually transforming the industry practices and consumer behavior.
Und warum ist das gerade in der Mode so wichtig?
In terms of questions or challenges around decoloniality in the field of fashion studies, I think the privilege of white supremacy and Eurocentricity is that most people in the global north don't really see or choose not to see the interconnectedness of the global climate crisis, the capital colonial exploitation of people and the planet, especially in the global south, where all the resources and all the labor are channeled directly into the welfare of the global north economies and lifestyles. And convincing people to take responsibility and become active citizens and not just consumers is a really big project that has to be done for each new generation. So the way fashion education has been taught in the West for generations is no longer really ethical or sustainable. And somehow fashion studies as an academic discipline missed the whole post-colonial turn of the previous decades, probably because it's so fragmented and because it's still a relatively new discipline that had first to legitimize itself vis-a-vis older disciplines like art history or cultural studies. There's still not enough collaboration and knowledge exchange between the researchers and the makers, especially from different parts of the world. Indigenous knowledge and expertise are still undervalued and suppressed. And fashion studies in the West is still constructed as a Western phenomenon, history, narrative, privilege, and industry. So to undo these ways of thinking and acting takes a lot of work and a lot of re-education. We call that a paradigm shift. Fashion has to be reconceptualized as a global history that does not originate in Europe with a focus on Western elites and privileged market societies, but has a much more diverse, multicultural, contradictory, and paradoxical history and economy. For my own research, my goal is to map out and make visible the fragmented connections between decoloniality, sustainability, ethics, cultural appropriation, economic exploitation, paradoxes, and creativity within fashion and culture. When they are all recognized as being part of the same problem, like colonially conditioned and exploitative treatment of people and the planet, we can begin to focus on solutions. I believe it starts with fashion education of the next generation of experts, fashion makers, project managers and creative visionaries.
Irgendwie hat also die Modewissenschaft als akademische Disziplin die gesamte postkoloniale Wende der letzten Jahrzehnte verpasst, sagt Cat. Die Mode ist immer noch als westliches Phänomen Geschichte, Erzählung, Privileg und Industrie konstruiert. Um diese Denk- und Handlungsweisen aufzubrechen, bedarf es einer Menge Arbeit und des Umlernens. Wir sprechen von einem Paradigmenwechsel. Mode muss als eine globale Geschichte rekonzeptualisiert werden. Eine Geschichte, die ihren Ursprung nicht in Europa hat und sich auf westliche Eliten und privilegierte Marktgesellschaften konzentriert, sondern viel vielfältigere, multikulturelle, widersprüchliche und paradoxe Geschichten und Ökonomien umfasst. Dieser Paradigmenwechsel steht und fällt mit der Ausbildung der nächsten Generation von Modemachern, Managern und kreativen Visionären. Und ich danke dir, liebe Cat, dass du an diesem Gespräch teilgenommen hast.
Birgit Heunling ist eine liebe Kollegin von EPIS, von daher kennen uns, und sie ist auch Dozentin an der Uni Hohenheim, wo sie zurzeit ihre Postdoc macht. Sie hat ein Studium der Politikwissenschaft und Geografie an der Universität Tübingen und die Universität Federal Fluminense in Brasilien gemacht. Und ihre Promotion hat sich an der Universität Hamburg im Fachbereich Geografie absolviert. Aber sie ist auch eine sehr engagierte soziale Aktivistin in Tübingen und Baden-Württemberg. Eines der Merkmale von Birgit Heulens Arbeit, das mir am meisten gefällt, ist die Verflechtung von Wissenschaft und sozialem Aktivismus. Birgit oder Biggi, wie wir sie liebevoll nennen, ist ständig an Projekten in den Bereichen Lebensmittel, urbanen Gärten, Diversität und Feminismus beteiligt, um nur einige zu nennen. In diesen Projekten gelingt es ihr, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, aus der Wissenschaft, aber auch aus der Zivilgesellschaft und der Politik. Es besteht ein ständiges Bestreben, interdisziplinäre Bereiche und soziale Praktiken miteinander zu verbinden und Stimmen aus dem globalen Süden sichtbar zu machen. All dies bedeutet, dass ihre Forschungsarbeit auf einem dekolonialen Ansatz beruht. Lass uns anfangen.
Wie bist du zu dem Thema Lehre dekolonialisieren gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also zum einen hatte ich einen sehr inspirierenden Aufenthalt. Also ich habe 2 Jahre insgesamt in Kolumbien gelebt und hatte da viel mit Leuten zu tun aus der kritischen Geografie, die sich auch mit der Gruppe Modernidad, Kolonialidad beschäftigen oder sie auch persönlich kennen. Und diese Gruppe Modernidad, Kolonialidad hat ja den dekolonialen Diskurs so in der ganzen Wissenschaft Lateinamerikas sehr stark geprägt. Also da hatte ich dann viel gelesen und mit Leuten gesprochen. Das war für mich sehr inspirierend. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich ja dann ein paar Jahre später hier in Tübingen im Studium Ökologikum gearbeitet. Das ist ein Lehrprogramm für Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Uni Tübingen. Und da hatte ich natürlich viel zu tun, so das Programm zu erstellen, das Seminarprogramm und auch den Austausch und Beratung mit den Dozentinnen. Und da war für mich einfach so eine große Motivation oder ich habe auch die Notwendigkeit gesehen, dass wir uns einfach viel mehr mit, also dass das eine Lehrstelle ist im Programm, das es bis dato gab. Gab es eigentlich fast nichts zu postkolonialen, dekolonialen Perspektiven und auch und gleichzeitig wurden wir aber auch von den Studierenden angefragt. Also die Studierenden wollten auch mehr zu Rassismus, Intersektionalität. Genau, und dann habe ich zum einen versucht, mehr Dozentinnen reinzubringen in das Programm, die eben für postkoloniale Perspektiven inhaltlich sich damit auskennen oder aus dem globalen Süden kommen, also auch Tandemveranstaltungen. Und ich habe es auch so in den Fortbildungen für die Dozentinnen reingebracht, also das ist dort auch. Und den hast ja auch du mitgegeben, den Workshop zu dekolonialen Perspektiven in der Lehre, so als Fortbildungsprogramm für Dozentinnen. Mhm. Genau, das war mir da ein großes Anliegen und ich versuche es natürlich auch in meiner eigenen Lehre einzubringen. Also auch wenn wir über das Thema fairer Handel und Schokolade sprechen, kann man darüber eigentlich nicht sprechen, ohne auch auf die Kolonialgeschichte von Kakao einzugehen und wie bis heute Welthandelsstrukturen vom Kolonialismus geprägt sind, in dem Länder des globalen Südens weiterhin die Rohstofflieferanten sind, wie bei Kakao, und hier im Norden die Mehrwertgenerierung, also der eigentliche Profit, stattfindet.
Wie sind diese Projekte an der Uni aufgenommen worden?
Genau, also wenn ich jetzt von Tübingen spreche, also zum einen, wenn es in den Seminaren thematisiert wird, würde ich sagen, eher positive Erfahrungen. Also die Studis sind da sehr interessiert dran, haben also auch schon Vorwissen oder Ahnung und wollen mehr dazu wissen. Also jetzt spreche ich vor allem bei diesem Thema faire Schokolade und eher. Und insgesamt haben wir dann auch festgestellt, dass es viel Interesse an dem Thema gibt. Also wir haben ja zusammen mit Anthony Patatu, Karina Stickel und Saron Cabero so eine Workshop konzipiert, Lehre dekolonialisieren. Den haben wir einmal gegeben, 2020 in dem Wohnprojekt, oder damals Besetzung, Gartensia. Und von da an hatten wir dann immer wieder Anfragen dazu gekriegt. Also ich glaube, wir haben den jetzt schon 5-mal durchgeführt an unterschiedlichen Standorten, Göttingen, Festival contra le Racisme. Also ich habe das Gefühl, da gibt es sehr viel Interesse daran. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wir trotzdem da in einer wissenschaftlichen Nische sind, wenn ich mir das Gesamtspektrum der universitären Lehre in Deutschland anschaue.
Und warum passiert das?
Ich habe das Gefühl, das hängt sehr stark von engagierten Einzelpersonen ab, von einzelnen Dozentinnen. Aber es ist fast nirgends eigentlich so wirklich so eine Querschnittsperspektive, so dass sich alle Studierenden an ihrem Studienbeginn damit auseinandersetzen müssen. Also ich weiß nur ein Beispiel, wo es gelungen ist, das ein bisschen breiter in ein Studienfach reinzubekommen. Also ich kenne mich jetzt natürlich als Geografin mehr in der Geografie aus, aber an der Geografie Hamburg, die haben so einen International Bachelor Studiengang, wo auch die diesen International Zweig nehmen, alle ins Ausland gehen und die müssen verpflichtend vorher ein Vorbereitungsseminar Critical Whiteness machen, wo halt eben auch diese ganzen Themen wie Kolonialgeschichte reinkommen. Und sonst würde ich sagen, es kenne ich viel. Tatsächlich schon viele Einzelne, die da auch versuchen, was voranzutreiben. Ein Kollege von mir, Sebastian Purwinst in Augsburg, der das halt auch gepusht hat, dass man sich dort mit der Kolonialgeschichte der Geografie auseinandersetzt, auch mit der Rolle der Handelsfamilie Fugger in Augsburg, die ja den Kolonialismus von Spanien mitfinanziert haben, also den spanischen König Kredite gegeben hat für die Conquista. Und der hatte da auch ein ziemlich cooles Lehrprojekt dazu, Augsburg postkoloniale Kerben, wo eben sich die Studierenden auch damit auseinandersetzen. Genau, also es gibt wirklich viele tolle Einzelprojekte, aber ich kenne eigentlich nur das Beispiel da in Hamburg, wo es gelungen ist, das so wirklich zu verankern für den internationalen Bachelor. Und na, natürlich auch so Themen in der Geografie wie Exkursionsvorbereitung, ne? Also wenn wir aus dem Norden in ein Land des globalen Südens gehen, also finde ich, eigentlich bräuchte da jede Exkursion eine Art Critical Whiteness oder eine Reflexion der eigenen Rolle, mit welchen Recht und Privilegien wir jetzt so Exkursionen im globalen Süden machen. Also das hat ja auch so ein bisschen so einen kolonialen Vorgeschmack auf, wie das eben vor ein paar Anfang des 20. Jahrhunderts lief, als die Geografie eben auch entwickelt wurde. Das war Kolonialgeografie. Also die Geografie hatte die Karten erstellt, um die kolonialen Eroberungszüge zu planen. Und diese Auseinandersetzung wird eben nur an manchen Standorten geführt. Also die müsste eigentlich schon viel mehr in die Breite. Und nicht nur in der Geografie, natürlich auch in anderen
Ja, in
Fächern.
andere Fächer, ja.
Ja. Von dem her finde ich, das bräuchte eigentlich viel mehr, ja, Verankerung an der Uni und nicht nur so im überfachlichen Bereich, sondern auch als Querschnitt und auch etwa zum Beispiel in der Lehramtsausbildung. Weil was ich auch feststelle, ist halt, dass, und ich habe ja auch ein Schulkind, dass halt in den Schulbüchern und auch, das sind ja dann die Leute, die nach der Schule an die Unis kommen, da ganz klassische Vorstellungswelten sind von Entwicklungsländern, entwickelten Ländern und die da in Afrika als Kontinent. Also da muss ich auch noch einiges tun, weil das sind ja die nächste Generation, die da an die Unis oder allgemein in die Berufswelt kommt und Entscheidungen trifft, die ja dann wiederum Auswirkungen haben auf den globalen Süden.
Aura Isabel Mora ist unsere letzte Gäste heute. Aura Isabel Mora hat an der Universität von La Plata, Argentinien, in Kommunikationswissenschaft promoviert und unterrichtet in einem postgraduierten Programm für Kommunikation und Bildung in Bogotá. Sie wurde 2019 mit dem Nationalen Antonio Nariño Journalistenpreis für die Verteidigung der Menschenrechte ausgezeichnet und ist derzeit die Koordinatorin der Universidad de la Tierra y la Memoria, also Universität der Erde und des Gedächtnisses Orlando Falsborda. Diese Universität steht in der Tradition des verstorbenen kolumbianischen Soziologen Falsborda, der sich gegen eine aus Europa und Nordamerika importierte Wissenschaft wandte und stellt vorschlug, unsere eigenen Sozialwissenschaften auf der Grundlage der bekannten partizipativen Aktionforschung aufzubauen. Aura Isabel war vor fast 20 Jahren meine postgraduierte Studentin in Kommunikation und Bildung in Bogotá. Und heute habe ich die Ehre, sie wiederzutreffen mit einer sehr schönen Erfahrung von akademischer Arbeit und Engagement für eine pädagogische, kritische und dekoloniale Bildung an der Uni in Kolumbien. Aura Isabel, kannst du uns ein bisschen über die Universidad de la Tierra y la Memoria erzählen?
La Tierra y la Memoria se fundó el 13 de abril del 2020. Es una propuesta que inició en pandemia en Bogotá con la participación de pueblos originarios afrodescendientes, pueblos indígenas, de colectivos ambientalistas, de colectivos artísticos. También aquí hay compañeras feministas, defensoras de derechos humanos, así como activistas, profesores de universidades públicas y algunas universidades.
La Universidad de la Tierra y de la Memoria, Wurde am 13. April 2020 in den Zeiten der Pandemie in Bogotá, Kolumbien, gegründet. An der Gründung haben Personen aus verschiedenen indigenen Bevölkerungen, Afrokolumbianer, Umwelt-, Kunst- und Menschenrechtsaktivisten, Professoren, Feministen, Studenten und die Netzwerk von Kommunikation Popular teilgenommen. Aber auch Personen aus Bolivien und Ecuador, hauptsächlich mit ihrem Beitrag über Buen Vivir o Los Buenos Vivires. Dieses Projekt hat sich von der Universität Oaxaca und Chiapas in Mexiko inspirieren lassen. Sie haben eine Herausforderung festgestellt, und es war, wie kann man andere Formen des Lehren und Lernen an der Universität, aber auch in dem Territorium kreieren. Dafür sind die Wissenden, los Sabedores, eingeladen worden. Sie haben wichtiges Wissen und sie warten auf die Möglichkeit, um einen Dialog über strategische Probleme der Gesellschaft zu starten. Das Thema Memoria oder Gedächtnis wurde dank einer Dozentin, Virgelina Chará, inkludiert. Sie ist die Führerin von verschiedenen politischen Aktionen, wie zum Beispiel die Abdeckung des Gerichtsgebäudes in Bogotá. Die Idee ist, eine Art Antwortarbeit zu machen, in der Frauen, die Gewalt erlebt haben, einen Tuch nähen. Mittlerweile gibt es Menschen aus aller Welt, zum Beispiel aus Argentinien, Mexiko, Paraguay, die auch einen Beitrag durch Nähentücher für die Abdeckung einbringen. Und so haben sich mit verschiedenen Dozenten und Professoren ständig über eine neue Art des Lehren und Lernen ausgetauscht. Hier ist die Tradition von Education und Kommunikation Popular in Lateinamerika ganz wichtig gewesen. Sie haben verschiedene Projekte und Initiativen kontaktiert, denn die Universidad de la Tierra will eine Universität sein, wo die Prinzipien von la buena vida, el buen vivir, el vivir sabroso, möglich und alltäglich gelebt werden können. Somit wollen sie Bildungsprozessen anstoßen, die Spaß und Vergnügen an Lernen und Lehren mit sich bringen und nicht nur die Anforderungen des Systems befolgen. Welche sind die Erfolge der Universidad de la Tierra bis jetzt, aber auch mit welchen Hindernissen habt ihr euch konfrontiert? In diesem Moment ist die Universität in einem Kontext von mehr Reflexion wegen der neuen Regierung in Kolumbien. Viele fragen sich, ob die Universität de la Tierra y la Memoria eine politische Antwort für das Land sein kann. Oder es ist besser, wenn die Universität eher die Distanz zur Regierung beibehält. Sie haben große Diskussionen darüber. Die Universität funktioniert so. Sie haben die sogenannten Aulas Abiertas in dem Territorium. Jede Gruppe hat einen Raum, eine Aula, die immer in Bewegung ist. Zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, die afrokolumbianische Musik und Tanz macht. Ein Tag ist der Gruppe in einem Park, aber ein anderer Tag ist in einem anderen Ort. Die Leute in der Stadt können sich dann an die Kunst, aber auch an die Geschichte dieser Bevölkerungsgruppe annähern, die für viele unbekannt ist. Bei anderen Projekten, zum Beispiel die Aula Abierta de la Huerta, Gemüsegarten, werden einheimisches indigenes Wissen und verlorenes Essen zurückgewonnen. Oder nach dieser Aula. In dieser Aula gibt es immer Musik, Essen und nette Begegnungen. Bezüglich Schwierigkeiten, Sie sehen, dass die Kultur eines hegemonialischen Bildungssystems sehr verankert ist. Denn es ist für einige Menschen unmöglich zu denken, dass man an einer Uni oder in einem Kurs keine Zertifikate am Ende bekommen wird. Selbstverständlich ist eine Frage, ob die Universität als ein Studium für den Arbeitsmarkt anbieten könnte. Sie stellen sich vor, Berufe wie Sembradores de Agua, Wassersee, Wasserschütze, alles was mit dem Wasser zu tun hat, es kann eine technische Ausbildung sein, damit die Kolumbianer in 30, 40 Jahren Experten in Wasserprobleme hätten. Oder mit dem Thema Familie, Hausgarten, eine komplette Ausbildung über das Thema Gärten in der Stadt oder alternativen Energien in der Stadt und auf dem Land. Andere Schwierigkeit ist die finanzielle Lage. Sie möchten alles gratis anbieten, aber die Wissenden oder Dozenten brauchen Geld, sie haben ein Gebäude zu bezahlen und so weiter. Sie haben so niedrige Preise für den Kursen im Moment und deswegen brauchen verschiedene Kooperationen mit anderen kritischen Universitäten zu machen, wie zum Beispiel la Universidad de La Plata in Argentinien oder la Universidad in Chile. Damit die Teilnehmenden bezahlen ganz wenigen und bekommen trotzdem ein Zertifikat. Die Universität ist mit den Menschen und ihrem Territorium gedacht, nicht von denen getrennt. Das heißt, die Lehrpläne, die Seminare werden mit denen ausgedacht, organisiert und durchgeführt. Die pädagogische Praxis ist dann in Bezug auf solidarische Netzwerke, Kooperationen, lokale Wirtschaft und Reziprozität zwischen der Universität und den Gemeinden gedacht. Wissenschaft und Wissen werden dann für alle gedacht und dadurch eine kritische Auseinandersetzung mit der Diskriminierung, Vorurteile, Dualismus, der blinde Gehorsam gegenüber dem Markt und die Ausbeutung und Ausgrenzung von Gemeinschaften seit der kolonialen Zeit. Ich glaube, es gibt viele Diskussionen aus der dekolonialen Perspektive, die noch offen sind. Die Frage ist, wie können wir uns weiter empowern? Wie können wir die Praxis mit der Theorie vereinen, die wir von der Education Popular kennen? Zum Beispiel, wie Paulo Freire sagte, eine Praxis ohne Theorie ist bloße Aktivismus, aber eine Theorie ohne Praxis ist ein leerer Diskurs. Diese Diskussionen müssen wir weiter in der Zukunft führen.
Práctica, poco pensando en el maestro Paulo Freire que decía, una práctica sin teoría es un activismo vacío, pero también una teoría sin práctica pues es un discurso vacío. Entonces creo que hay varias cosas que confluyen y que pues seguramente va a ser muy importante y va a ser muy interesante ver esas discusiones en el futuro.
Mit diesen Worten von Paulo Freire beenden wir unsere heutige Radiosendung. Was für ein spannendes Programm, Daniela. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich denke, wir haben eine Menge Themen und Fragen offen gelassen. Wir begannen mit der Infragestellung der Universität als Wisseninstitution und ihre Umwandlung in ein Unternehmen oder eine Corporate University, wo Themen wie die Dekolonialität noch immer wenig Beachtung und Finanzierung finden. Aber wir sind auch auf Projekte, schöne Projekte und laufende Experimente gestoßen, die versuchen, das epistemologische Schweigen der Universität zu durchbrechen. Und es war aus verschiedenen Perspektiven, wie Intersektionalität, Transdisziplinarität, Feminismus, Buenos Vivires. Dafür haben unsere Gäste nicht nur eine kritische akademische Perspektive, sondern auch ein sehr persönliches, erlebtes und politisches Engagement. Dabei stellt sich die Frage, wie ein epistemologischer und ontologischer Wandel, wie er aus der dekolonialen Perspektive vorgeschlagen wird, mit dem politischen Wandel in Dialog gebracht werden kann. Sind die kritischen Emanzipationskämpfe der Moderne, die die ungleichen Rahmenbedingungen, nach denen unsere Gesellschaften organisiert sind, geschaffen haben, noch gültig? Ist ein Dialog zwischen den kolonialen und emanzipatorischen Perspektiven der Moderne heute noch möglich und notwendig? Manche sagen, das sei nicht möglich. Es gibt weitere Spannungen zwischen bestimmten universalistischen und anderen eher lokal geprägten Grundsätzen, zwischen der Frage der Demokratisierung des Wissens für die Menschheit und der Bewahrung des lokalen indigenen Wissens, zwischen der Exotisierung und Romantisierung der indigenen Völker und der Provinzialisierung Europas. Haben zum Beispiel weiße Europäer das Recht, über afrikanische oder latinamerikanische Kulturen zu forschen? Oder ist das eine Aneignung schwarzen und indigenen Wissens? Wie kann man einen Dialog auf Augenhöhe erreichen, wie Achille Mbembe sagt? Was meinst du, Daniela? Was machen wir mit so vielen Fragen und Spannungsfeldern?
Also ich glaube, wir müssen noch mal mindestens eine dritte Sendung zum Thema Dekolonialität machen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Das war Globales Lernen on Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.